Ja, klatschen kann der Mann.
Vor allen Dingen für dich selbst.
Für,
ne?
Mich, ja, immer. Wir freuen uns, dass ihr bei einem weiteren Zwei Prinzessinnen reden über Disney dabei seid. Heute in Folge 3 mit dem zweiten langen Film, den Disney veröffentlicht hat. Nochmal zur Info, wir werden immer in der chronologischen Reihenfolge, in der Filmografie von den Walt Disney Animation Studios über die Filme sprechen. Heute also mit Pinocchio. Mein Name ist Dominik, einige kennen mich von Filmlaunch und auch von der Filmfabrik. Und neben mir sitzt der Christoph Mathieu. Und du bist Drehbuchautor und auch immer wieder in der Recherche für unsere Videos dabei und hast mit mir das Solo-Programm Spoil doch auf die Beine gestellt.
Genau, ich arbeite normalerweise hinter deinem Rücken und jetzt sitze ich mit dir hier vor deinem Rücken
und
quasi.
Übrigens, was ich total faszinierend immer finde, dass du als Drehbuchautor und als Dramaturg logischerweise immer noch mal einen ganz anderen Blickwinkel hast, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, der Christoph kann sich sehr verständlich ausdrücken und es geht hier nicht darum, meinen akademischen Kompagnon da zu haben, aber du hast eine andere Sichtweise und das finde ich immer total aufregend und spannend.
Ja, wir machen das Ganze ja, weil wir diese Filme auch wirklich lieben und nicht, weil wir sie zerpflücken wollen.
Richtig.
Aber wir zerpflücken sie natürlich trotzdem. Ja.
Aber eben auf eine andere Art und Weise, denn man zerpflückt anders, wenn man etwas liebt, als wenn man nur draufhauen möchte. Denn das werden wir nicht tun, sondern werden uns auch anschauen. Und das ist für mich schon schön spannend in Pinocchio, der zweite Film, wie sich Disney und wie sich die Erzählweise grundsätzlich verändert hat. Und ich bin total gespannt auf unsere allerletzte Folge, wenn wir dann, wobei dann kommt ja schon der ganz neue, irgendwann kommt ja der neue Disney-Film, das sind so viele, wie sich das entwickelt hat und wo man am Ende dann bei der Animation steht. Pinocchio, weißt du, wann du denn das erste Mal gesehen hast?
Also, zunächst einmal ist es ja ein Film ohne Disney-Prinzessin, ne, Pinocchio.
Das, ja, deswegen, immerhin gibt es trotzdem.
Und ich mag ja eigentlich die Filme Fee. Ja, das stimmt. Ich mag die Filme mit Disney-Prinzessin eigentlich lieber. Nee, wann habe ich Pinocchio zum ersten Mal gesehen? Ich könnte dir ungefähr sagen, ich glaube mit 5 war ich zum ersten Mal bei Pinocchio essen. Die Pizzeria ist natürlich so.
Ja, weil in jedem Ort hieß doch die Pizzeria Pinocchio. Es gab, bei uns gab es La Strada, Pinocchio und die Eisdiele hieß immer Bella Italia.
Ja, und im Kino gab es immer bei uns die Regionalwerbung. Da wurde immer dieses, es gibt doch dieses Bild vom letzten Abendmahl, wo die Hollywood-Stars dann da sitzen. Und das wurde dann gezeigt.
Pizzeria Pinocchio.
Da saßen dann irgendwie so Marilyn Monroe und so weiter. Da, und Humphrey Bogart und so saßen da so letzte Abendmahl-mäßig auf diesem Bild. Und dann sagte dann der Sprecher, in der Pizzeria Pinocchio treffen sich einfach tolle Leute. Seien Sie auch dabei. Also das ist das erste Mal, dass ich Pinocchio im Kino gesehen habe, war dieser Werbespot. Nein, aber ich habe Pinocchio natürlich nicht im Kino gesehen. Ich habe den Film, wenn ich mich
auch
richtig...
Wenn er nicht so aussieht, Christoph Mathieu hat 1939 noch nicht gelesen.
Das steht aber die 1940, von 1940 ist der Film. Aber der
damit du ihn gucken konntest, musstest du ja schon
ja,
was
aber
älter
die,
sein.
Ich glaube ja Wiederaufnahme und so weiter. Also ich habe ja das Dschungelbuch auch im Kino gesehen, obwohl ich nicht 1960 oder wann der kam gelebt habe. Nein, aber ich habe damals, wie fast alle Disney-Filme, die... Es war damals war ich bei meiner Patentante in Düsseldorf ganz oft immer in den Sommerferien zu Gast und die hat dann immer das ganze Verwöhnprogramm abgefeuert und hat dann auch immer in der Videothek Disney-Filme besorgt und ich glaube, dass ich in diesem Zuge zum ersten Mal Pinocchio geguckt habe, aber ich habe den als Kind auch nicht sehr oft geschaut, weil ich bei dem Film nie wirklich angedockt bin.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt auch nicht das Verwöhnprogramm, was das betrifft. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ich weiß, dass ich ihn geschaut habe. Was bei mir bei einer Erinnerung eher daran liegt, dass ich die Geschichte Pinocchio selber mehr damit einer der Bühnenvariante verbinde. Meine Schwester hat früher Kindertheater mit der Ballettschule gespielt. Das heißt, es wurde immer zwischendurch getanzt. So die einzelnen Gruppen von klein bis groß haben zwischendurch getanzt in verschiedenen Figuren. Und sie war der böse Fuchs. Und hat das natürlich fantastisch gespielt als 13-Jährige oder 12, ich weiß, das ist ewig her. Aber dadurch habe ich diese Geschichte von Pinocchio sehr, sehr häufig erzählt bekommen. Und bin immer noch fasziniert davon, wie ich den Film in Erinnerung gehabt habe. Haben jetzt noch einmal geschaut, auch damals wie schon bei Schneewittchen mir die Blu-ray geholt und fand den auch dann super. Ist aber auch schon wieder echt lange her, dass auch hier die Exposition ewig lang ist. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir fast 30 Minuten in diesem Laden sind und dass ein sehr zentrales Element von Pinocchio in dem Film völlig außen vor gelassen wird.
Aber es ist ja auch diese 30 Minuten sind ja auch, also dieser Anfang, wo Pinocchio geschnitzt wird und dann Geppetto mit ihm tanzt und da diese Spieluhren dort zu sehen sind, die ja unfassbar schön animiert sind und ja, ganz, ganz toll gemacht. Das ist ja auch das einzige Moment in dem ganzen Film, der überhaupt fröhlich ist und für Kinder zugänglich.
Und das ist das Verrückte, daher ist diese Veränderung, verstehe ich total, aber eigentlich ist ja die Figur von Geppetto viel, viel tragischer, als sie hier dargestellt wird. Denn du bist in diesem Laden und ein Erfolg, also ein armer Holzschnitzmensch, wie heißt eigentlich sein Job? Spielzeugmacher, wie auch immer. Einen epischen Laden, denn grundsätzlich ist er in der Geschichte Geppetto bitterarm, was die Figur Pinocchio ja nochmal tragischer in der Verbindung macht, dass er seine Jacke eigentlich verkauft, damit er ihm überhaupt eine Fibel kaufen kann, und Pinocchio hat nichts Besseres zu tun, als für ein anderes Leben die Fibel direkt irgendwie abzugeben und so weiter. Also immer, da steht grundsätzlich in der normalen, also in der eigentlichen Geschichte ist Geppetto eine total tragische Figur, dessen Leben eigentlich nur noch einen richtigen Sinn ergeben würde, hätte er einen Sohn. Das heißt, dass diese Sehnsucht nach einem Sohn, nach einem echten Jungen an seiner Seite als Familie viel, viel, viel größer als jetzt in dem Disney-Film. Und das hat mich total verwundert, denn das macht die große dramaturgische Fallhöhe nochmal ein bisschen geringer, und dennoch gelingt es dem Film, dass du mitfieberst und den Fokus noch mal deutlicher auf Pinocchio selber hast.
Es ist auch tatsächlich so, dass Disney halt in der Entstehung des Films auch große Sorgen hatte wegen des Films und so viel an Drama letztlich auch rausgenommen hat, wie nur ging. Also zum Beispiel diese ganze Armutsebene, um den Film nicht noch düsterer zu machen. Mhm. Und was der entscheidende Unterschied ist, auf den du ja gerade schon erwähnt hast, ist, dass Pinocchio in der Vorlage halt viel gemeiner ist. Mhm. Und eben weil er gar kein, dadurch, dass er eine Holzpuppe ist, kennt er ja nicht den Unterschied zwischen Gut und Böse. Das ist ja auch das Thema dieses Films. Und ist deswegen gemein. Das hat man ja, hat Disney ja komplett aufgeweicht in dem Film.
Hier ist er halt eher dumm. Oder dümmer.
Ja, oder naiv. Also was ich jetzt beim Anschauen wirklich faszinierend fand, ist, wie tiefenpsychologisch der Film eigentlich gelesen werden kann. Weil im Endeffekt ist es ja die Geschichte, es ist ja eine Pubertätsgeschichte. Es geht ja sehr explizit darum, dass Pinocchio erst dann ein richtiger Junge wird, also ein vollendeter Mensch, wenn er den Unterschied zwischen Gut und Böse begriffen hat. Und das ist ja auch exakt dasselbe Motiv wie in der Bibel tatsächlich. Also wenn man vom Baum der Erkenntnis den berühmten Apfel isst, dann kann man zwischen Gut und Böse unterscheiden.
Ich sage doch, er ist Dramaturg.
Ja, das ist tatsächlich. Und in dem Moment bist du halt kein naives Wesen mehr, sondern ab dann bist du ein Wesen mit Verantwortung. Und das ist das ist ja beim Erwachsenwerden auch so. Du bist ja erst dann ein erwachsener, gereifter Mensch, wenn du wirklich deine Taten, wenn du bewusst weißt, ob du Gutes oder Böses tust. Auch das können Kinder ja nicht unbedingt immer. Und deswegen ist das in diesem Film ja sehr, sehr interessant, dass Pinocchio ja mit Jiminy Cricket auch immer sein Gewissen dabei hat und dann mit dem Fuchs und dem Kater immer die Verführer da hat. Also du hast immer diese Tiere, die quasi sein Inneres darstellen. Aber Pinocchio kann überhaupt nicht unterscheiden, ob jetzt die Ratschläge von Jiminy oder die bösen Rechter, das ist für ihn gleich. Wenn die Verführer kommen und sagen, mach das und das, dann macht er das. Genauso wie er das macht, wenn Jiminy Cricket es sagt. Also er ist ein Spielball zwischen Gewissensentscheidung und Verführung.
Und was ja da jetzt spannend ist, Schneewittchen, der erste Film, war auch eine total naive Figur, dass du jetzt eine ganz andere Facette von Naivität inklusive der Auswirkungen direkt im zweiten Film hast.
Ja, der Film nimmt das viel, viel ernster, das Ganze. Also ich würde schon fast sagen, Es ist schon fast tiefenanalytisch und es ist gleichzeitig unfassbar biblisch, alleine aus dem Grund, weil der Film auch dann in einem Walfischbauch endet, was ja auch ein biblisches Motiv ist, wie Jonas im Walfischbauch, der dann auch ausgespuckt wird. Und aber der gleichzeitig auch mit der Bildsprache so unglaublich klug umgeht, weil wo ich jetzt den Walfischbauch schon mal erwähnt habe, es ist ja so, dass in der ersten Szene dieser ganz langen Exposition gibt es ja den Moment, wo Pinocchio brennt und dann in dem Goldfischglas gelöscht wird. Und am Ende macht Pinocchio ja Feuer aus Holz, was ihn dann rettet. Das heißt, seine Schwäche ist am Ende das, was seine Stärke ist. Also brennendes Holz, das, was ihn töten kann, wird am Ende seine Rettung. Was ja in der Bildsprache sehr, sehr klug ist und viel weiter geht als alles, was wir bei Schneewittchen gesehen haben. Und auch aus dem ganzen Ding schon wirklich einen sehr reifen, dramaturgisch ziemlich brillanten Film macht.
Stilistisch auch hier spannend zu sehen, also auch die Animation, die reine Bildsprache ist auch hier auf den ersten Blick weit weg von kindgerecht. Gleichzeitig könnte ich mir aber auch, oder würde ich jetzt sogar noch sehen, dass einige Figuren, auch wenn du siehst, zu welcher Zeit er gekommen ist, speziell unsere erste Station, in der Pinocchio gefangen genommen wird, du würdest diesen Puppenspieler heute auf gar keinen Fall glücklicherweise so nicht mehr darstellen, würde ich behaupten.
Stromboli, siehst du da rassistische Tendenzen?
Ja, definitiv.
Ja, aber ich glaube, du würdest diese ganze Zirkusszene so nicht mehr darstellen. Ne? Ich meine, wenn du dir überlegst, was da stattfindet, diese ganze, wenn du Rassismus hast, diese ganze Sequenz, wo Pinocchio dann ja präsentiert wird als die Puppe ohne Fäden und dann tanzt er ja mit diesen Marionetten und die ganze Zeit kommen immer nur so Marionetten aus verschiedenen Ländern und wollen Pinocchio verführen. Mhm. Also das ist alles total sexualisiert, so ganz seltsam. Was würde dieser kleine Junge durch eine als würde der durch Amsterdam stolpern, quasi. Ja. So wirkt das Ganze. Obwohl das ja auch wieder viel mit der Pubertät zu tun hat. Ne? Wenn man sagt, du hast am Anfang einen Jungen, der quasi gar nicht merkt, wenn er verführt wird und auch gar nicht merkt, wenn er ausgestellt wird. Ja,
und gleichzeitig aber auch damit, das damit einhergehende Motiv des absolut gierigen, auf Geld, rein auf Geld fokussierten Menschen und eben in der Darstellung ist, wenn man jetzt auch noch, ohne jetzt das riesengroße Fass aufmachen zu wollen, aber wenn du das dann noch vergleichst in der Zeit, in der das veröffentlicht wurde, mit wie gerade in der Welt speziell über das Judentum und so weiter gesprochen wurde, sind da, und auch allgemein, was Walt Disney ja immer wieder auch vorgeworfen wurde, allgemein als Mensch, war das jetzt aus erwachsener Sicht mit dem historischen Verständnis, sich das anzuschauen, waren da einige Sequenzen dabei, bei denen ich schon dachte, hui, das ist schwierig. Das ist würde heute so auf gar keinen Fall völlig zu Recht nicht mehr gehen. Was nicht bedeutet, dass das jetzt eine große Agenda damals war. Es zeigt eben nur, welche Bildsprache oder welche Elemente.
Das stimmt, ja. Du hattest, wenn du damals den geldgierigen Charakter hast, hast du den so dargestellt, wie die Nazis Juden dargestellt haben. Das ist tatsächlich, ja. Das ist ja tatsächlich das Problem, mit dem man oft konfrontiert ist, wenn man sich mit den Disney-Filmen auseinandersetzt, ist die Ideologie, die dahinter steckt, natürlich oft nicht ganz unproblematisch ist. Also wir haben es bei Fantasia dann auch wieder haben, da gibt es ja mittlerweile nur noch eine zensierte Version von, weil rassistische Sachen da vom Konzern jetzt rausgeschnitten worden sind. Und du hast es auch bei späteren Filmen, dass du, wenn du die Filme dann auf diese Aspekte hin analysierst, man sich jetzt nicht davon freisprechen kann, dass man da politische Tendenzen findet, die kritisch zu betrachten sind.
Da würde ich tatsächlich alle nochmal darauf auffordern, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerade diese Sequenzen einmal nochmal genauer an. Das war der Punkt, wo wenn wir sagen, wir lieben die Filme, wir zerpflücken nicht bösartig rein. Wir wollen jetzt den Film kaputt machen, aber sind natürlich nicht blind was will ich denn jetzt hier sagen? Wir sind nicht blind wir sind nicht blind vor Liebe, sondern wollen natürlich auf solche Elemente auch dann hinweisen. Aber lass uns dennoch auch nochmal allgemein über die Animation und Co. sprechen. Denn ich hatte durchaus den Eindruck, dass in einer relativ kurzen Zeit im Vergleich zu Schneewittchen sich sehr viel getan hat und dass man merkt, dass dieser Film nochmal um einiges aufwendiger ist, weil er viel mehr Figuren, viel mehr Welten, viel mehr verschiedene Farbspektren abdeckt.
Ja, und allein diese Schlusssequenz mit dem Wal, wo du wirklich diesen gigantischen Wal animiert hast, der beinahe realistisch aussieht und dann sich in diesen Wellen, die aus dem Maul des Wals herausspülen, diese kleine Actionsequenz abspielt mit Geppetto und Pinocchio und dem Floß, das ist ja von der ganzen Action-Inszenierung her so immer noch so großartig und muss ja auf einer Kinoleinwand so überwältigend gewirkt haben, dass man darf ja auch nicht vergessen, das hast du ja auch damals nur im Zeichentrickfilm sehen können. Du konntest solche Sachen ja nicht in einem Realfilm zeigen. Und
was ich übrigens zur Animation bis heute immer noch sehr, sehr spannend finde, ist, dass du dadurch, dass du es abstrakter darstellen kannst, auch wenn es jetzt sehr, sehr, sehr hohen Anteil an Realismus hast, ne, wie die Wellen sich bewegen, wie das alles animiert ist, aber du kannst bis heute im animierten Bereich Dinge zeigen, die du gar nicht anders umsetzen kannst. Und das finde ich immer noch an Animation total toll, weil nirgendwo können Träume so deutlich dargestellt werden und trotzdem dieses Gefühl von Realismus erzeugen. Ja, also finde ich total toll an Animation allgemein. Und das fällt hier eben auch wieder auf. Und da muss man sich mal wirklich reinversetzen. Das war ja immer noch einer der allerersten animierten Filme, die für ein Publikum abends gedacht waren. Und da finde ich auch fast 90 Minuten handgezeichnet echt atemberaubend, in so kurzer Zeit.
Ja, vor allem, weil der Film dann ja auch noch relativ schnell zu Ende gestellt werden musste, weil eigentlich wollte Disney ja nach Schneewittchen Bambi rausbringen und der Film ist ja zeichentricktechnisch denen dann sehr über den Kopf gewachsen, weil sie ja da den Anspruch hatten, naturdokumentarisch korrekte Tiere zu zeichnen und die Produktion des Films immer länger wurde und dann musste Pinocchio vorgezogen werden.
Ich bin auf jeden Fall über diese Ambition bis heute wirklich, wirklich erstaunt und für mich auch immer noch ein Punkt, warum Disney bis heute so einen absoluten überragenden Status hat, gerade was Animation betrifft, denn da kam ja einfach lange, lange, lange nichts, was ansatzweise auf diesem Niveau war und sie ist ja auch bis heute immer weiterentwickeln. Also bin ich, was das betrifft, auch bei diesem Film, das werden wir wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen Filmen immer noch sagen, wie wir von der Animation und aber auch von dem Detailreichtum und auch vom Figurendesign, von sämtlichen verschiedenen Dingen, die uns zwar immer wieder in der Stilistik und auch in Bewegung, da gibt es ja auch tolle Videos im Netz, wie Tänze, Bewegungen, immer wieder die Animation genutzt wurde und nur andere Figuren draufgesetzt worden sind. Aber ich bin da total baff.
Ja, das hat man dann später gemacht, ne? dieses Recycling quasi von Bewegungsabläufen. Ja. Ne? Also da gibt es immer dieses Beispiel, dass dann Maid Marian in Robin Hood genauso tanzt wie Schneewittchen schon mal und so. Ne? Ja. Aber das hat man, glaube ich, erst später gemacht, erst die in den 50ern, 60ern, oder?
Davor. Aber um es dann auch zu beschleunigen, man konnte damit letztlich total viel schneller alles irgendwie machen. Du konntest die Figuren ja sozusagen an das anpassen, was du sowieso schon mal hattest.
Es war auch dringend nötig, weil Disney hat ja nach Pinocchio beschlossen, dass er das nie wieder das Risiko eingehen wird, nur einen einzigen Film rauszubringen gleichzeitig. Weil wir sind nicht die Einzigen, die sich mit diesem Film ein bisschen schwerer getan haben, obwohl man muss jetzt dazu sagen, ich finde den Film schon toll, aber es ist tatsächlich ein sehr Disney-untypischer Film, bei dem man deutlich schwieriger andockt als bei vielen anderen Disney-Filmen. Auf jeden Fall war der Film halt kein Hit. Also der war $1 Million teurer als Schneewittchen, also hat $2.3 Millionen gekostet, hat aber schon gut was eingespielt, aber lange nicht genug, um die Kosten zu decken, weswegen Disney gesagt hat, das mache ich nicht mehr, dass ich nur alles Geld auf eine Karte setze und hat deswegen entschieden, ab dann immer direkt mehrere Filme schon so getimt zu haben, dass ein Film den nächsten auffangen kann, weil Bambi war dann immer noch nicht der nächste Disney-Film, der war noch viel länger in the making und genau das, was du sagst, dass ein Weg gefunden werden musste, Filme schneller, bei gleicher Perfektion zu produzieren. Das ging mit Pinocchio tatsächlich los.
Und dann, was ich weiß nicht, wie viel du noch auf deiner Liste hast, weil wir haben ja, auch das können wir immer noch mal wieder sagen, den Anspruch, euch einen knackigen Podcast zu geben und uns nicht zu sehr im Palavern zu versehen. Kommen wir nämlich gleich auch schon zum Ende dieser Folge. Was ja übrig geblieben ist, aber von Pinocchio bis heute, ist die Melodie von Disney am Anfang.
Ja, ne? Ja. Der Film selber ist überhaupt nicht. Ja, man.
Das Intro.
Nee, du hast mal. Was hast du gerade gesungen?
Ich hab die Melodie korrekt.
Was war das denn nochmal?
Ich hab die Melodie korrekt im Kopf, kann sie gerade nicht wiedergeben.
When you wish upon a star. Ja, das ist aber tatsächlich so. Den Film kennt eigentlich, guckt fast niemand mehr, aber das Lied ist quasi zur Disney-Hymne geworden. Ja, das ist ja auch die Musik, die immer im Vorspann läuft. Ja, und ja, komischerweise muss man aber auch ehrlicherweise sagen, der Song passt doch gar nicht zu Pinocchio. Da geht es am Anfang darum, dass man sich nur irgendwas wünschen muss, ganz fest, und dann geht es in Erfüllung. Aber hat Pinocchio wirklich ernsthaft den Wunsch, unbedingt ein Junge zu werden? Das ist so irgendwie sein Ziel. Aber der Wunsch erfüllt sich ja auch nicht einfach so. Der muss ja total hart dafür. Also diese ganze Botschaft dieses Songs, dass du einen glitzernden Stern angucken musst und dir was wünschen, dann geht es in Erfüllung. Das stimmt ja überhaupt nicht. Der muss ja wirklich durch die Hölle gehen. Was der mitmacht, der Junge. Holla, holla. Nur weil echt, also dieser ganze Albtraum
in diesem. Und es ist schon verkürzt. Also die normale Geschichte, da gibt es ja noch viel, viel mehr Stationen. Hier gibt es diese zwei großen.
Und der muss durchs Disneyland des Horrors. Ja. Das ist ja auch übrigens an dem Film unfassbar, ne? Dass der Junge in einen Disneyland-artigen Freizeitpark kommt. Ich meine, Disneyland gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber das ist ja quasi das, was Disneyland später ist, nur in so einer komischen Albtraumversion und alle Kinder, die sich dort vergnügen, werden zu Eseln. Ich meine, das ist ja die schlimmste Horrorvision, die man als Disney-Konzern Kindern geben kann. Weil dann,
selber einen Park zu
haben. Ja, eben. Das ist
da stelle kein ich die Frage, Christoph Mathieu, wollte Walt Disney uns alle nur zu Eseln machen?
Ja, oder ja, so, eigentlich dürfte Disney den Film gar nicht mehr zeigen, weil alle Kinder Angst haben müssten, nach Disneyland zu gehen, weil sie denken, sie könnten dort Esel werden. Aber apropos, ne, was mir noch einfällt, ist, was man als Kind immer von Pinocchio weiß, das war, glaube ich, das Einzige, was ich als Kind wusste, ist, dass die Nase lang wird. Ne? Es ist doch total erstaunlich, dass das nur in einer ganz kurzen Szene vorkommt. Ja. Ne? Man dachte doch eigentlich immer, dass bei jeder Lüge und das kommt nur in einer einzigen Szene vor. Stimmt. Und ja, gut, es ist natürlich auch eine interessante Geschichte darauf bezogen, dass er ein echter Junge werden muss, dass quasi sein Körper anfängt zu leben, als er lügt. Wer weiß, was da psychologisch hintersteckt. Ich bin kein Analytiker, aber das hat bestimmt auch was zu bedeuten.
Die letzten Male hatte ich immer jeweils das Schlusswort. Die letzten Male, als hätten wir schon 100 Folgen veröffentlicht, die letzten beiden Male. Christoph Mathieu, in dieser Folge soll es deine Bürde sein. Hast du noch etwas, was du zu dem Film abschließend sagen magst?
Zu Pinocchio habe ich nichts mehr abschließend.
Ich habe alles mehr gesagt. Zuzufügen.
Aber
auf Wiedersehen.
Aber man kann mal, ach ja, also was ich zu dem Song noch sagen kann, er hat den Oscar gewonnen. Es war bester Song.
So.
Das ist erst Disney erst wieder gelungen mit einem deiner liebsten Disney-Filme, Mary Poppins.
Bedeutet das, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es der Song von Disney geworden ist, weil es war wahrscheinlich der erste Oscar, der regulär
genau, ja.
an
ja,
die Walt Disney Company
erste,
ging.
Der erste, genau, es gab den Sonder-Oscar bei Schneewittchen,
das
der
mehr ein
Gag war und der ist jetzt der erste richtige Oscar. Ja.
Ach schön.
Und vielleicht ist es deswegen, das kann schon sein, aber es ist auch ein wunderschöner Song. Ja, und ansonsten haben wir jetzt mit Pinocchio einen schwierigen Film hinter uns. Auf den nächsten Film freue ich mich sehr, Fantasia.
Das wird trippig.
Aber es ist auch eigentlich mehr als nur ein Film. Es sind ja ganz, ganz viele Kurzfilme, von denen ich als Kind sehr viele geliebt habe.
Doch noch nicht alles. Die Leute sollen noch nächste Woche wieder dabei sein.
Genau, ich hoffe, dass sie es sind, wenn es dann um Fantasia geht nächste Woche.
Wir verlinken euch die letzten beiden Folgen, quasi so die Erklärung von was wir hier machen, plus Disney Facts und unsere wahnsinnige tolle Analyse von Schneewittchen. Genauso toll wie die von Pinocchio gerade. Vielen lieben Dank, Christoph. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, dieses letzte Wort ist deins.
Genau, bleib brav und wenn er lügt, kriegt er eine lange Nase. Nicht vergessen. Bis nächste Woche. Tschö.